ARD.
Hallo zusammen, ich bin Elke Spanner. Als ich heute Morgen in die Redaktion gekommen bin, da dachte ich erstmal so, hups, was ist denn hier los? Es liefen nämlich ziemlich viele junge Kolleginnen und Kollegen über die Flure. Die waren ganz aufgeregt und hatten ein Mikrofon in der Hand. Ja, und dann fiel es mir erst wieder ein, stimmt, heute ist ja Girls and Boys Day in Hamburg. Und natürlich waren auch hier bei uns im NDR viele Jungen und Mädchen, die mal für einen Tag Radioreporterinnen und Reporter waren. Und ich glaube, sie hatten ihren Spaß.
Ich bin Carla. Ich fand es sehr toll, dass wir heute Leute interviewen konnten.
Hallo, ich bin Jonathan. Ich fand's toll, dass die Mitarbeiterinnen einem ganz neue Eindrücke gewährt haben, wie die Technik ist hier und wie man arbeitet.
Hallo, ich bin Tene und ich fand's toll, Mitarbeiterinnen und Arbeiter und die nett sind und da kann man alles wissen, was sie arbeiten.
Hallo, ich bin Elias. Ich fand heute das sehr cool, weil es eine neue Perspektive im Leben eines Reporters oder eines Mitarbeiters von NDR 90,3 ist.
Ja, und während die Mädchen und Jungen das Arbeiten sich als etwas ganz Aufregendes und Tolles erlebt haben, hat uns das Thema Arbeiten und vor allem das Thema Arbeitsbedingungen auch im eher etwas negativen Sinne beschäftigt. Es ist nämlich bekannt geworden, dass es beim Berufsfortbildungswerk des DGB Missstände gibt. Was da genau los ist, das erzählen wir euch gleich hier. Ja, und Missstände gibt es offenbar auch beim Hamburger Thalia-Theater. Das sagt zumindest der Verein Pro Quote Bühne. Er wirft dem Thalia-Intendanten Joachim Lux vor, dass in seiner letzten Spielzeit fast nur Männerstücke inszenieren dürfen und dass es kaum Stücke von Regisseurinnen geben wird. Was da genau los ist, darüber sprechen wir gleich. Und dann schauen wir uns noch an, wie Hamburg Drogenhändlern im Hafen das Handwerk legen will. Das ganze Kokain kann ja nur eingeschleust werden, weil es immer wieder Leute gibt, die selbst im Hafen arbeiten und ihr Wissen für die illegalen Geschäfte ausnutzen. Die sollen jetzt gegen die Anwerbeversuche der Drogenbanden immunisiert werden. Wie? Das erzählen wir euch gleich hier an diesem Donnerstag, dem 25. April. Schön, dass ihr dabei seid.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Das Berufsfortbildungswerk, das ist ein etwas sperriger Name. Er steht für eine Einrichtung, die Umschulungen anbietet, vor allem für Menschen, die zum Beispiel nach einer Krankheit ihren alten Beruf nicht mehr ausüben können. Dieses Berufsfortbildungswerk, das gehört zum Deutschen Gewerkschaftsbund, also eine Organisation, die sich ausdrücklich für die Rechte von Beschäftigten stark macht. Ja, und ausgerechnet da sollen die Arbeitsbedingungen, zumindest hier am Standort in Hamburg, alles andere als gut sein. Mein Kollege Heiko Sander hat sich das mal angesehen, zusammen mit dem Tagesschau-Kollegen Gregory Dauber. Heiko, vielleicht noch mal ganz kurz vorab. Was genau macht dieses Berufsfortbildungswerk und ja, was wird da genau angeboten?
Ja, das sind vor allen Dingen Umschüler, also Leute, die zum Beispiel Mechatroniker lernen oder Mechaniker, Industrieelektriker, so etwas lernen. Und diese Umschulungen werden meist über das Arbeitsamt zum Beispiel bezahlt. Das kostet mehrere 10.000 Euro. Und das Berufsfortbildungswerk, das gibt es in vielen Standorten in Deutschland. Und es macht insgesamt über 100 Millionen Umsatz im Jahr.
Also eine sehr, sehr große Einrichtung. Du hast jetzt ja mit einigen Ausbildern und Beschäftigten gesprochen hier in Hamburg. Was sagen die? Was ist da los?
Also Umschüler und Ausbilder berichten von desolaten Zuständen, vor allen Dingen was die Sicherheitssituation angeht. Und da hat jetzt auch schon behördlich tatsächlich das Amt für Arbeitsschutz reagiert und hat bei einer Prüfung teils gravierende Sicherheitsmängel festgestellt. Und es sagt uns auch nicht funktionierende Notausschalter, nicht gekennzeichnete Chemikaliengebinde, das darf einfach in einer Lehrwerkstatt nicht vorkommen. Und das zeigt auch, dass hier die Sicherheitsorganisation komplett versagt habe. Umschüler und Ausbilder berichten uns seit längerer Zeit von solchen Zuständen, dass dort im Grunde genommen über Jahre hinweg die Anlagen nicht geprüft wurden. Die Plaketten sind zum Teil über zehn Jahre alt. Ob tatsächlich da keine Prüfung stattgefunden hat, muss jetzt natürlich erstmal aufgeklärt werden. Aber sie berichten auch von sehr starken Sicherheitsproblemen. Zum Beispiel sagt ein Schweißer-Ausbilder, dass die Abluftanlage beim Schweißen gar nicht funktioniert habe. Diese Stäube werden dann eingeatmet.
Das sind ja wirklich sehr, sehr schwere Vorwürfe, gerade gegen eine Einrichtung des DGB. Was sagen denn die Verantwortlichen im Berufsfortbildungswerk selber dazu?
Ja, wir haben da um eine Stellungnahme gebeten und haben eine schriftliche Stellungnahme bekommen vom Berufsfortbildungswerk. Die weisen die Vorwürfe im Grunde genommen in Bausch und Bogen zurück. Zum Beispiel die Abluftanlage da bei den Schweißgeräten, ja, die funktioniere ordnungsgemäß, heißt es da. Und was die behördlichen Beanstandungen angeht, ja, da spricht das Berufsfortbildungswerk von Optimierungshinweisen der Behörden und das sei alles völlig normal. Sie sagen auch, wir weisen den Vorwurf, hier Mitarbeitende und Auszubildende gefährdet zu haben oder zu gefährden, weisen wir deutlich zurück. Allerdings lässt das Berufsfortbildungswerk offen, wann denn jetzt eigentlich die Maschinen jetzt tatsächlich eine Prüfung bekommen und wann diese ganzen Sicherheitsprobleme beseitigt werden.
Okay, das hört sich jetzt so an, als wenn das doch noch etwas weitergehen würde, diese ganze Geschichte. Wir bleiben dann natürlich dran, werden auch weiter darüber berichten. Vielen Dank dir erstmal, Heiko. Die Namen Thalia Theater und Joachim Lux, die sind seit vielen Jahren miteinander verbunden. Lux ist da seit 2009 schon Intendant und jetzt steht seine 16. Spielzeit bevor. Das wird auch seine letzte sein. Nächstes Jahr im Sommer übernimmt eine Frau das Ruder am Thalia Theater. Da wird Sonja Anders Intendantin. Das ist schon ein ziemlich großer Schritt für das Theater. Es ist nämlich das erste Mal, dass eine Frau am Thalia Intendantin sein wird. Naja, und was den Frauenanteil anbelangt, da sieht es da offenbar auch sonst nicht ganz so rosig aus. Das behauptet jetzt zumindest der Verein Pro Quote Bühne. Er hat sogar zum Boykott des Theaters aufgerufen. In der letzten Spielzeit von Lux sind nämlich fast nur Stücke von männlichen Regisseuren geplant. Nur eine Regisseurin wird da inszenieren. Joachim Lux, der fühlt sich da allerdings zu Unrecht kritisiert. Das hat er in einem Interview auf Deutschlandfunk Kultur gesagt.
Ja, das hat historische Gründe, wenn man so will. Es ist meine 16. und letzte Spielzeit, das ist die Situation. Und in dieser Spielzeit ist für mich wichtig, dass ich mit den Arbeitspartnern der frühen Jahre, sage ich mal, die kommen alle wieder. Das ist ein großer Wunsch des Ensembles und es ist auch mein Wunsch, um diese Arbeit nochmal kenntlich zu machen und zu runden. Und das waren unglückseligerweise alles Männer. Die sind wieder eingeladen und dadurch ist die Anzahl oder die Quote der Frauen gesunken. Es ist aber trotzdem kein typisches Bild für die Arbeit, die wir hier in den letzten Jahren gemacht haben. Also das Bild, was da gezeichnet wird, ist ein Zerrbild.
Ein Zerrbild, das sagt Thalia-Intendant Joachim Lux. Stimmt das so? Ich habe jetzt hier meinen Kollegen Peter Helling bei mir sitzen. Peter, du kennst die Hamburger Theater alle wirklich sehr, sehr gut. Du warst selber mal Dramaturg und Regisseur, das dürfen wir hier, glaube ich, verraten an der Stelle. Und bist jetzt auch schon lange für uns, für den NDR, immer in den Hamburger Theatern unterwegs, berichtest darüber. Was würdest du sagen, zeichnet Pro Quote da ein Zerrbild der Situation oder ist da vielleicht doch ein kleines Fünkchen Wahrheit dran an dem, was da vorgeworfen wird?
Also zuerst mal die Faktenlage. Tatsächlich ist es so, dass in der letzten Spielzeit von Joachim Lux nur eine Frau, Jette Steckel, nämlich vorkommt, ansonsten nur Männer als Regisseure. Das ist schon auffällig, das muss man einfach sagen. Deswegen, sag mal, was die Faktenlage angeht, hat der Verein Pro Quote Bühne total recht. Allerdings gibt es einen anderen Aspekt daran. Natürlich will Joachim Lux noch ein bisschen seine Spielzeit, seine Ära feiern und lädt deswegen die großen Stars, Anto Romero Nunes, Nikolas Stehmann, andere, Kirill Serebrennikov, den Exilregisseur aus Russland, wiederum ein. Das kann man auch verstehen. Er will nochmal so ein Schaufenster aufmachen für seine allerletzte Spielzeit. Ja, verständlich, aber im Prinzip trifft auch Pro Quote Bühne, auch wenn es jetzt, finde ich, zu groß gezogen ist, auch wenn es jetzt auch ein Boykottaufruf zu stark ist, trifft doch einen ernsten Punkt, nämlich die Theater sind leider immer noch sehr männlich geprägt, sehr patriarchalisch geprägt, sehr weiß und wenig divers.
Und das betrifft nicht nur das Thalia-Theater, weil du gerade von den Theatern gesprochen hast, sondern auch die anderen Hamburger Bühnen oder fällt das Thalia da so ein bisschen aus dem Rahmen?
Natürlich ist Joachim Lux selbst männlich, klar, dass Karin Bayer am Deutschen Schauspielhaus als Frau ist, da ist das natürlich eine andere Situation, aber das meine ich jetzt gar nicht so sehr. Es geht mehr um die Strukturen, um Künstler, Künstlerinnen, da tut sich langsam was in den vielen Jahren und das erwähnt Joachim Lux ja auch, das ist ein langsamer Wandel, der stattfindet und man muss lobend erwähnen, Joachim Lux hat es tatsächlich geschafft in seiner Ära, zum Beispiel viele Menschen mit Migrationshintergrund als Regisseure, Regisseurinnen, als Schauspielerinnen an die Bühne zu holen. Das heißt, diese Bühne ist diverser geworden. Was weibliche Regiesprachen angeht, gab es vor 2 Jahren übrigens mehr Frauen als Männer. Also sprich, diese Spielzeit, die fällt jetzt schon sehr raus. Ich finde es nicht sehr geschickt, dass er quasi diese letzte Spielzeit nicht ein bisschen bunter aufstellt, sondern so männlich geprägt. Das ist meine Haltung dazu.
Also von daher ist die Kritik, die ProQuote da erhebt, ja offenbar dann auch wirklich berechtigt, auch gegenüber dem Thalia-Theater. Jetzt ruft ProQuote ja aber explizit zu einem Boykott auf. Es geht sogar so weit, dass sie Joachim Lux jetzt leere Seele wünschen. Was sagst du dazu? Findest du das angemessen?
Nein, ich finde das nicht angemessen. Also Zitat, wir wollen, dass der letzte Paukenschlag aus der Vergangenheit von Joachim Lux in leeren Sälen verklingt. Also auch noch so eine fast gemeine poetische Formulierung, das finde ich nicht in Ordnung. Ich finde, da tritt Quote Bühne, finde ich, zu sehr nach, obwohl ich deren Anliegen total richtig und unterstützenswert finde. Ich hätte mir so einen Aufschlag schon früher gewünscht, an früheren Zeitpunkten. Jetzt, diese letzte Spielzeit, da will natürlich Joachim Lux sich auch noch mal ein bisschen feiern. Das sei ihm auch ein bisschen gegönnt. Ich meine, er hat viele Erfolge vorzuweisen. Das finde ich jetzt schon starken Tobak. Also ich denke mal, eine Aufgabe für die neue Intendantin Sonja Anders. Sie gilt ja wirklich auch als Freundin von feministischen Positionen, von mehr Diversität. Und ich glaube, da wird schon auch ein neuer Wind ans Thalia-Theater kommen und vielleicht auch zur richtigen Zeit.
Ja, vielen Dank für diese Einschätzung aus sehr fachkundiger Richtung jetzt. Vielen Dank, Peter, und ich wünsche dir weiterhin viel Spaß im Theater.
Danke dir, Elke. Vielen Dank.
Wir berichten ja immer wieder darüber, dass im Hamburger Hafen große Mengen an Drogen gefunden werden, manchmal sogar tonnenweise. Die Drogen werden in Containerschiffen eingeschleust, da sind sie dann zum Beispiel zwischen Bananenkisten versteckt. Das Ganze funktioniert natürlich nur, weil es immer wieder Leute gibt, die selbst im Hafen arbeiten und die dann mit den Banden unter einer Decke stecken. Sie bekommen dann ein bisschen was von der Beute ab und sind dann dafür bereit, mitzumachen oder vielleicht auch einfach im richtigen Moment mal wegzusehen. Damit soll aber jetzt Schluss sein. Die Hamburger Polizei will gezielt gegen diese sogenannten Innentäter vorgehen. Ole Wuttke, was ist da geplant?
Das soll in der nächsten Woche losgehen mit einer Kampagne. Das ist zum einen Aufklärungsarbeit unter den Hafenmitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Zum anderen wird auch eine Hotline, ein Meldeportal geschaltet, wo man sich anonym melden kann mit Hinweisen, auch wenn man selber betroffen ist und möglicherweise bedroht wird. Denn da ist sehr viel Geld im Spiel und die Banden machen sich das zunutze, dass sie quasi in Geld und Kokain schwimmen und gehen gezielt auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Hafen zu, gucken zum Teil sogar, wer hat da finanzielle Probleme, und einmal weggucken bringt dann schon mal ganz schnell 1000 Euro.
Das heißt, die Versuchung ist groß.
Die Versuchung ist groß und ehrlich gesagt, wer da einmal den kleinen Finger gibt, der wird irgendwann mit Haut und Haar verschluckt, denn das bleibt ja nicht bei einem Auftrag. Erst heißt es, guck doch einfach mal weg, dann heißt es, versetz doch mal den Container in die und die Ecke. Irgendwann müssen die Leute tatsächlich aus den Bananenkisten selber die Drogen rausholen und an die Banden weiterreichen, also wirklich zum Mittäter, zum echten Komplizen werden. Und das ist gar nicht so selten.
Aber die Versuchung ist ja tatsächlich da, ne, wenn so dermaßen viel Geld im Spiel ist. Und das will man jetzt mit Aufklärung, sozusagen mit dem erhobenen Zeigefinger, will man dagegen ankommen. Du hörst wahrscheinlich ein bisschen meine Skepsis raus.
Ja, man muss den Menschen tatsächlich im Hafen auch mal klar machen, das klingt erstmal verlockend. Und am Ende müsst ihr wirklich drunter leiden, wenn ihr da mitspielt. Es werden zum Teil wirklich Menschen umgebracht, noch nicht in Deutschland, aber in den Niederlanden, in Belgien, in den großen Häfen Rotterdam, Antwerpen hat es das durchaus gegeben. Es werden auch ganze Familien bedroht. Nach dem Motto, ich weiß, wo deine Tochter zur Schule geht. Das heißt, einmal den kleinen Finger gegeben, ist gleich alles verschluckt und man kommt aus dieser Nummer nur noch ganz schwer raus. Das ist offensichtlich in den Hafenunternehmen nicht allen Mitarbeitern so bewusst, insbesondere weil es so lukrativ ist, weil Geld keine Rolle spielt und weil, wenn man selber Schulden hat, das natürlich erstmal ein ganz simpler Zuverdienst scheint. Also Aufklärung ist eine ganz wichtige Sache. Am Ende dieser Kette steht nämlich immer wirklich ein großes persönliches Opfer, eine ganz große persönliche Gefährdung. Das muss man den Menschen klar machen. Zum anderen sollen sie sich auch öffnen können, sollen mitteilen können, ich bin angesprochen worden oder ich bin schon mal auf sowas eingegangen, und dann soll ihnen geholfen werden.
Und gerade heute sitzt ja auch Peter Tschentscher, Hamburgs Bürgermeister, zusammen mit seinen Amtskollegen aus, ich glaube, Rotterdam und Antwerpen.
Genau.
Auch große Hafenstädte, die wollen auch genau über dieses Problem sprechen. Weiß man schon so ein bisschen, was die da so für Ideen mitbringen?
Nee, aber die sind tatsächlich an vielen Punkten weiter. Die haben in puncto Sicherheit in den beiden anderen Häfen sehr weit aufgerüstet. Allerdings sind die Probleme da auch um ein Vielfaches größer als in Hamburg. Da hat sich wirklich das organisierte Verbrechen richtig in den Häfen und im Umfeld der Häfen eingenistet. Es gibt wirklich Tote und Verletzte und Bedrohungen und Bombenanschläge. Also ganz, ganz schlimme Dinge.
Oha.
Man hört sogar, inzwischen werden sogar Kinder auf dem Schulhof angesprochen von Bandenmitgliedern, dass sie im Schulbereich Drogen verkaufen sollen. Also das hat eine Dimension, die wir in Hamburg bisher noch nicht haben. Aber Hamburg ist nach Rotterdam, Antwerpen der drittgrößte Hafen hier in Europa und quasi das drittgrößte Einfallstor auch für Drogencontainer. Und deshalb versucht man, das möglichst frühzeitig hier zu stoppen.
Herzlichen Dank für diesen Einblick, Ole.
Gerne.
Hoher Besuch ist heute bei uns in Hamburg. Fürst Albert von Monaco ist mit seiner Frau Charlene und den Kindern eingeflogen, natürlich mit dem Privatjet. Sie wollen das Miniaturwunderland in der Speicherstadt besuchen, das hat nämlich ab heute eine Monaco-Abteilung und die Fürstenfamilie ist extra angereist, um sich das mal anzusehen. Untergekommen sind sie im Hotel 4 Jahreszeiten an der Alster und da haben am Mittag um die 100 Hamburgerinnen und Hamburger ausgeharrt, in der Hoffnung zumindest mal einen Blick auf die Fürstenfamilie werfen zu können. Ja, und manchen von ihnen ist es dann auch sogar gelungen.
Wir haben gesehen, wie sie reingekommen sind. Die wirkten sehr souverän und ordentlich angezogen. Wir konnten noch ein paar Schnappschüsse machen. Ja, war auf jeden Fall ein lustiges Erlebnis.
Finde ich sehr cool, dass sie hier so auftreten und auch Autogramme geben und so.
Ich habe nur die halbe Glatze gesehen.
Ich habe die beiden gesehen, wie sie sich unterhalten haben mit den Reportern.
Ich glaube, sie hat einen hellen Mantel angehabt. Ich fand, sie sah sehr gut aus. Also ziemlich entspannt. Und er ist ja immer entspannt. Ich habe mit ihr auch ein bisschen gewunken und gefragt, wie es ihr geht. Hat sie gelächelt.
Mit dabei war auch Adelsexperte Jürgen Worlitz. Und er war auch ganz angetan von der royalen Familie.
Albert war natürlich wie immer so gekleidet wie ein Versicherungsvertreter. Ordentlich mit Schlips und Kragen und dunklem Mantel. Und Charlene, es hatte etwas Helles an. Ich muss sagen, ich habe nicht erwartet, dass Albert und Charlene so geduldig, so freundlich und ich sag mal, ja so unermüdlich autogramm gegeben haben. Ich habe nur glückliche Gesichter gesehen und die beiden wirkten entspannt.
Ja, das war's für heute. Die Mädchen und Jungen, die beim Girls and Boys Day heute hier bei uns beim NDR waren, die haben schon Feierabend gemacht. Die sind wohl schon zu Hause und ich mache mich jetzt auch langsam auf den Weg. Und morgen hört ihr hier an dieser Stelle wieder meine Kollegin Tanja Richter. Bis dahin, ja, einen schönen Abend noch.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.